Haben die dafür diese Leute inklusive Libertin, das ich mich von Freud, wurde wie gesagt, ich wiederhole in zwei Worten, weil es jetzt wichtig ist, wurde wie gesagt nicht ernst genommen von den Theoretikern der Romantik und nicht ernst genommen auch von Freud lange Zeit, weil das Gefühl vorherrschte, dass die Zivilisation sehr stabil ist, eigentlich die Kultur sehr stabil und das Gesetz ist sehr stabil. Deswegen konnten Romantiker über die sozusagen, wie wir es sagen würden, Tabu-Durchtretung, Grenzenerwartung, Erlebniserwartung sprechen. Deswegen konnte auch Freud sprechen über die Verdrängung als etwas, was immer stattfindet. Weil die Kultur, das Gesetz, die Zivilisation, die Attacke des Begehrens abwehrt und diese Situation der Verdrängung schafft und damit auch das Unbewusste schafft. Das heißt, ob man sozusagen mit dem Kopf durch die Wand oder Tabu übertreten wollte oder Grenzen überschreiten wollte, man ist immer davon ausgegangen, dass diese Wand fest ist und dass keine Übertretung, kein Tabubruch und keine Transgression die Stabilität der Kultur je in Frage stellen kann. Und erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also sagen wir nach dem Ersten Weltkrieg, hat man dieses Gefühl bekommen, dass die Zivilisation Recht und Ordnung kollabieren kann. Und dass die Leidenschaften, dass die libidinösen Kräfte, kann man so sagen, die Kräfte des Chaotischen, des Ungeregelten, effektiv die Zivilisation schwenken können. Und zum ersten Mal ist dieses Gefühl entstanden, es kann passieren, dass die Verdrängung nicht stattfindet. Das heißt, es kann passieren, dass diese Zensur einfach entfällt und alle Wünsche und alle Regungen und alle Leidenschaften und alle Begehren sozusagen einfach erfüllt werden. So wie man, nicht wahr, so wie Žižek sozusagen die Kriege auf dem Balkan beschrieben hat, in seiner Publikation als nichts anderes als eine direkte Verwirklichung sozusagen der libidinösen Kräfte, die ungehemmt sich entfalten konnten. Das heißt, diese Satsche Gesellschaft, Gesellschaft der Befriedigung, der unmittelbaren Befriedigung und Erfüllung, diese Satsche Gesellschaft wurde plötzlich aus einer Utopie eine mögliche Realität. Da hat, wie gesagt, Freud dadurch reagiert, dass er auf zwei Elementen, auf zwei Möglichkeiten der Stabilisierung hingewiesen hat. Eine Möglichkeit war die Regression, die wir eben besprochen haben. Das heißt, durch die Regression kehrt die libidinöse Ökonomie zurück zu einem früheren Stadium. Auf diese Weise wird dieses frühere Stadium perpetuiert. Durch die Geschichte werden die Stadien nicht restlos abgelöst, ja, wie das die klassische Psychologie angenommen hat, wie auch Freud angenommen hat. In der ersten Periode seiner Forschung, sondern dieses Aufheben, von dem Hegel spricht, das heißt ein Wegschicken sozusagen der historischen Erinnerungen in einen Bereich, wo diese gebannt sind, keine Wirkung mehr haben, dass es nicht mehr stattfindet, sondern auf jeder weiteren Stufe passiert eine Regression zu einem früheren Stadium. So wird dieses Stadium eigentlich nie abgebrochen. Das ist ein Mechanismus. Der zweite Mechanismus ist damit verbunden, der traumatische Mechanismus. Trauma ist eben diese Kraft, die sozusagen, das ist eine Attacke auf den Menschen, die sein Abwehrsystem dermaßen zerstört, dass diese Attacke sozusagen gleich ins Unbewusste geht und dort dieser regressive Mechanismus seine Erzeugung. Ja, das ist ein Komplex. Und der zweite Komplex ist dieser phylogenetische, untergenetische Verbindung, die Freud herstellt. Wir haben diese berühmte Metapher von Rom gelesen. Das heißt, die Seele enthält in sich alle phylogenetischen Elemente, das heißt nicht nur ihre eigene Vorgeschichte, sondern auch die Vorgeschichte des Seelenlebens insgesamt. Und so diese regressive Bewegung kehrt zurück nicht nur zum eigentlichen Trauma, also ist imstande nicht nur sozusagen das individuelle Stadium, das traumatische Stadium, ständig zu wiederholen, sondern es kommt zu einer Wiederholung des, sagen wir, historisch Verdrängten. Das heißt, das, was eigentlich auch jenseits der individuellen Psyche, auch früher vor der Geburt des individuellen Menschen geschehen ist, kann sozusagen erhalten werden in der Seele, in der individuellen Seele. Und diese individuelle Seele ist ja fähig, dann zu diesem Stadium zurückzukehren. Wir haben also zwei Figuren, die im Grunde das leisten, was wir im Endeffekt erzielen wollen. Ja, das heißt, die Figur der Rückkehr zum früheren Stadium in der individuellen Psyche, die Möglichkeit, dass im Unbewussten, in die individuellen Unbewussten, nicht individuelle Erinnerungen erhalten werden und damit auch die Möglichkeit, zu nicht individuellen Erinnerungen zurückzukehren, wenn sie traumatischer Natur sind. Und auf diese Weise die Möglichkeit einer Institualisierung, einer Wiederholung, einer Reaktivierung über die geschichtliche Veränderung hinaus, eine Stabilisierung, regressive Stabilisierung, die sozusagen eine gewisse Form erhält, ohne dass diese Form von außen durch die Gewalt, die gesellschaftliche Konvention und so immer abgesichert werden soll. Es gibt im Grunde nur ein Phänomen oder eine Dimension, das ist eine dynamische Dimension, die ja in diesem Ableitungsmechanismus fehlt. Das ist eine Lücke, die ich eben schildern möchte. Das heißt, wir haben zwar ein Modell, aber dieses Modell ist ein statisches Modell. Das heißt, wir haben Ausgrabungen der Seele auf der einen Seite und wir haben gewisse Stadien, die erhalten bleiben in individuellen Psyche, wir haben eine Verbindung dieser Stadien mit Beziehungen bewusst. Aber die Lehre ist eine dynamische. Die Psychoanalyse ist eine dynamische Lehre. Das heißt, es handelt sich nicht um Stadien, Zustände, das auch, ja, aber es handelt sich um einen Mechanismus, um einen Prozess und Spiel der Kräfte. Und so fragt man sich, wie sieht der energetische Modell diese Verbindung aus? Also nicht nur sozusagen, wie die Bedingungen aussehen, sondern wie funktioniert das eigentlich? Wie sieht die dynamische Funktion aus? Und das ist, also, der Schlüssel für diese Linie kann man finden in einer relativ frühen Arbeit, nämlich Massenpsychologie und Ich-Analyse vom Jahre 1921, und ich möchte eben diese jetzt darstellen, in einer gewissen Beziehung zu der allgemeinen Problematik. Und zwar ist diese Arbeit eine Reaktion auf ein früheres Werk von Le Bon, Gustave Le Bon, von 1895, über die Massenpsychologie, Psychologie der Massen, Psychologie der Fool, der Menschenmengen, sagen wir so. Eine Arbeit, die sehr viele nachhaltige Einflüsse hat. Im 20. Jahrhundert, auch Moss. Ich habe einmal über diese Arbeit relativ ausführlich in einem anderen Zusammenhang geredet, eben im Zusammenhang der französischen Massenpsychologie von Durkheim, Moss und Bataille und weiter. In einer anderen Veranstaltung. Diese Arbeit wirklich öffnet für die Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit, über die Massenkultur, die Massenbewegung, die Massenpsychologie zu reden. Und Auswirkungen dieser Arbeit findet man auch sehr, sehr spät, noch in den 60er, 70er Jahren auf jeden Fall. Überhaupt die Popularität der Begriff Masse ist ja mit mir diese Übersetzung ins Deutsche verbunden. Nun, die Strategie von Freud besteht darin, dass er diese Arbeit akzeptiert, im Unterschied zu vielen anderen, aber zu Moos und so weiter und so fort, die diese Arbeit abgelehnt haben und nach anderen Mechanismen der Massenanalyse gesucht haben, sagt Freud als Beschreibung, phänomenologische Beschreibung dessen, was mit der Masse psychologisch passiert, ist es richtig. Aber was fehlt bei Le Bon, ist eben ein dynamisches Modell. Das heißt, es fehlt die Erklärung, welche Kräfte in welche Zusammenstellen und durch welche Wirkungen unter der Oberfläche, phänomenologischen Oberfläche der Massenpsychologie, wie sie die wirken, um diese massenpsychologische Phänomene überhaupt zu erzeugen. Also diese Frage stellt sich Lebon nicht. Diese Frage stellt sich Freud und da steht dieses dynamische Modell, das da weiter auch verwendet wird. Und Freud beginnt damit, dass er sagt, dass in vielen diese Arbeit von Lebon eigentlich mit seine eigenen Ausgangspositionen, wie sie allerdings erst in dieser Zeit herausgebildet haben, durchaus, wenn nicht identisch, dann noch vereinbar ist. Und vor allem in zwei Punkten, nämlich, dass diese Psychologie der Masse sich im Unbewussten, im Massenunbewussten abspielt. Das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dass diese Massenpsychologie ein Effekt der Regression ist. Und Punkt drei ist, dass die Massenpsychologie imstande ist, die Spuren der historischen Vergangenheit in sich zu memorieren. In sich sozusagen unterschwellig zu enthalten. Und Er schreibt, unsere bewussten Akte leiten sich aus einem besonders durch Vererbungseinflüsse geschaffenen, das ist der zentrale Punkt dann für das Buch unser Moses, Vererbungseinflüsse geschaffenen unbewussten Substrat her. Dieses enthält die zahllosen Ahnenspuren, aus denen sich die Rassenseele konstituiert. Hinter den eingestandenen Motiven unserer Handlungen gibt es zweifellos die geheimen Gründe, die wir nicht eingestehen, hinter diesen liegen aber noch geheimere, die wir nicht einmal kennen. Die Mehrzahl unserer alltäglichen Handlungen ist nur die Wirkung verborgener, uns entgehender Motive. Das zitiert er aus Le Bon, bejaht dann, und es ist nicht uninteressant, dass er massiv diese Rassenbegriffe verwendet, auch in seinen eigenen Schriften und eigenen Kommentaren. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo diese Vererbungsproblematik hier auftaucht. Und mit dieser Vererbungsproblematik werden wir uns noch beschäftigen. Das heißt, die Frage stellt sich, und das ist die Frage, die sich zum Beispiel ein Kommentator von Freud stellt, mit dem wir uns beschäftigen werden, Joshua Nin, und dann Derrida in seinem Buch über das Archiv. Das heißt, inwieweit die Vererbung der kulturellen Muster, also unbewusste Vererbung der kulturellen Muster und Traumata, tatsächlich mit dem genetischen Ursprung gleichgesetzt werden kann oder nicht. Das heißt, inwieweit das Unbewusste tatsächlich eine Rassenunbewusste ist. Das heißt, inwieweit sind wir imstande, dass phylogenetische mit der ontogenetischen zu verbinden. Ist das nur eine Metapher, wenn man sagt, dass der einzelne Organismus sich so entwickelt, wie dieser Organismus genetisch von seinem Ursprung her vorprogrammiert ist und in diesem Sinne in sich durch den genetischen Code die Vergangenheit wiederholt? Und wenn man sagt, so funktioniert auch das psychische Leben, das heißt die Entwicklung des psychischen Lebens wiederholt in sich alle historischen Stadien. Ist es eine Metapher oder ist es sozusagen Effekt einer tatsächlichen materiellen Vererbung? Das heißt, ist es so, dass das mit den Genen der früheren Generationen, die auch alle ihre Traumata vererben. Ja, das ist sozusagen die Frage. Wenn es so wäre, dann bekommen wir tatsächlich, wie Le Bon meint, ein Rassenbewusstsein, das sicherlich dann unterschiedlich wäre von Rasse zu Rasse, weil wir unterschiedliche genetische Strukturen haben. Und so hätte sozusagen das psychische Leben dieser ganz positivistische begründete Stabilität bekommen und da das würde bedeuten, dass im Grunde dieser Wiederholungszwang oder kulturell Wiederholungszwang letztendlich rassisch, also vom Ursprung her, von der genetischen Substanz her abgeleitet wird. Das ist sozusagen die Wiederholung der Gene, ja, die Wiederholbarkeit der Gene, die letztendlich die Wiederholbarkeit der Kulturform gewährleistet und stabilisiert. Oder wir haben hier mit Mechanismen zu tun, die von der genetischen Struktur abgekoppelt sind und auf einer anderen Ebene wirken, und das ist vielmehr die Position von der Generation. Bei Freud ist es unklar. Das ist eine zentrale Frage, die bleibt sozusagen irgendwie bis zum Ende nicht völlig geklärt. Wie sie übersprungen wird, das werde ich gleich sagen. Aber sie ist zwar übersprungen, und zwar explizit übersprungen oder umgegangen, aber sie ist nicht gewesen. Wir haben also diesen Anfang. Das ist aber nicht das, was uns in diesem Augenblick zentral interessiert, sondern etwas anderes. Nämlich Freud wiederholt die Beschreibung der Massenseele bei Le Bon. Und Le Bon beschreibt wirklich die Massenseele als eine Regression. Das heißt, was man in der Masse, was mit einem Menschen in der Masse passiert, ist, dass er sozusagen diese Kultur überbaut, sagen wir so, verliert. Und auf die Stufe zurückversetzt wird, die eine frühere ist. In den Zustand, wie Le Bon sagt, einer Frau und eines Kindes. Ja, das heißt, man verliert eben das von sich aus Gewonnene, das von sich aus Erworbene, das, was man durch die Kulturarbeit geschaffen hat, und versetzt sich auf die Ebene des spontan Gefühlsmäßigen und in einen Zustand der primären Erregbarkeit. Und diese Regression, das ist ganz bestimmt das, was Freud interessiert in erster Linie. Und diese Regression wird ja beschrieben von Le Bon als Kulturverlust. Ja, in diesem Sinne ist Le Bon solidarisch mit sehr vielen Autoren damaliger Zeit und heutigen Zeit. Ja. Eintauchen in die Masse, eintauchen in die Massenkultur, wird gesehen als ein Verlust der kulturellen Autonomie, der Individualität, der Kulturinstitutionen, ein Regress in die Kulturlosigkeit, in die Barbarei, in die primäre Barbarei, in die Kindheitsstraße. Ja, das heißt, der Massenmensch, der Mensch der gefühlsmäßigen psychischen Regression, ist derjenige, der eine Bedrohung ist für die Kultur verliert. Deswegen ist ja die Aufgabe der zivilisatorischen Anstrengungen, wie die Aufklärung sagt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die deutsche neue Welle der deutschen Aufklärung, den aufrechten Gang zu lernen, ja, sozusagen ein Subjekt zu werden und sich selbst zu beherrschen und sozusagen nicht ein Herdenmensch zu sein, nicht ein Maschenmensch zu sein, sondern ein Individuum zu sein. Also dieses Individuum ist der Träger der Kultur, Werte dann. Das ist für Le Bon, das ist so für alle anderen, ja, das ist generell die Meinung. Es ist interessant, dass Freud eine andere Meinung vertritt. Und er vertritt eine andere Meinung, weil er im Grunde in der Regression die stabilisierende Kraft sieht und nicht die zersetzende Kraft. Übrigens an einigen Stellen, er sagt, und das klingt absolut wie ich gerade vor wie der Nazi-Sprache in den 30er Jahren, er sagt, negativ äußert sich über die Zersetzung der Masse durch die Individuen. Ja, das ist sozusagen dieses Wort Zersetzung ist schon ja, ziemlich belastet. Das heißt, was eigentlich Freud will, er will sozusagen diese Regression, die Le Bon beschreibt, auf der einen Seite explizieren, auf der anderen Seite aber so umwerfen, dass diese Regression die Kultur nicht zerstört, sondern rettet. Im Endeffekt bekommen wir das. Und das ist die Hauptstrategie, also eine der zwei Hauptstrategien, strategische Stränge im Buch. Und das ist was am Ende will. Also er beschreibt Zunächst einmal, wie gesagt, wiederholt er die Figuren, die Le Bon beschreibt, aber eine dieser Figuren ist die folgende. Die Masse widersetzt sich allen Neuerungen und allen Veränderungen. Die Masse ist grundsätzlich konservativ, hat unbegrenzte Ehrfurcht vor der Tradition und ist fortschrittsfeindlich. Und fortschrittsfeindlich zu sein, ist in diesem Falle sicherlich gar nicht so schlecht. Und die Frage ist jetzt, was ist ja eigentlich, was diese Herde, Menschenherde, was diese Masse zusammenhält? Le Bon sagt Suggestion. Und das ist im Grunde die Antwort, die alle anderen geben. Das heißt, die Menschen, die zusammen sind, erleben eine Art Infektion. Im Grunde, dieser psychische Zustand wird als eine Viruskrankheit, als eine infektiöse Krankheit beschrieben, dass die Menschen, die zusammengepresst werden, von bestimmten Gefühlen infiziert werden und übertragen diese Gefühle und alle insgesamt plötzlich beginnen sozusagen an einem Gefühl krank zu sein. Ja, sei es Hass, sei es Hysterie, sei es Freude und so weiter. Also diese Gefühlsausbrüche, die für die Masse typisch sind, Sie erinnern sich an diese wunderbaren Bilder aus den 30er Jahren, zum Beispiel bei Einfahrt von Hitler in die deutschen Städten, ja, diese hysterischen Ausbrüche mit Tränen und so weiter. Und das Gleiche auch bei den populären, bei den Beatles. Ja. Im Grunde es ist interessant, dass wenn man Szenen sieht, wie die Beatles und wie die ersten Popsänger, amerikanische Popsänger, auch diese King, ja, Elvis, ja. Wenn der Elvis zum ersten Mal noch in der Uniform, ja, und zwar nach Deutschland kam, das ist 46 oder 47, er wird mit der gleichen Inbrust begrüßt und die Frauen, ja, weinen, ja, und die Hysterie ist gleich. Also diese massenhysterische, diese wiederholte Massenhysterie, die ja im Grunde keinen Unterschied macht, auf der einen Seite zwischen Führer und Sänger, aber, oder Popsänger, aber im Grunde diese Ansteckung oder das Infektiöse ist eben nicht das, was Freud interessiert. Und das muss man auch sehen, dass er aus einer Tradition der Individualpsychologie ausgeht. Ja? Das heißt, für ihn ist das Individualpsychologie das Thema immer gewesen. Und dann beginnt er praktisch mit der Massenpsychologie sich zu beschäftigen in dieser Zeit, mit diesem ganzen Apparat der individualpsychologischen Untersuchung, die er hinter sich hat. Und er kann nicht wie Durkheim und Mohs und so weiter gleich mit der Gesellschaft anfangen. Das ist ja absolut entscheidend für Freud generell. Er beginnt nicht mit der gesellschaftlichen Struktur, nicht mit der Institution und so weiter und so fort, sondern er beginnt mit der Frage, was passiert mit dem Einzelnen und wird alles, was insgesamt mit vielen passiert, vom Einzelnen ableiten. Und das ist die zweite Strategie des Buches. Der erste ist diese Umwertung, die ich beschrieben habe. Zweite ist gleichzeitig geschehene Ableitung der massenpsychologischen Phänomene von der Individualpsychologie. Deswegen ist der Text so interessant, weil in diesem Text ganz klar zu sehen ist, wie man diese Ableitung vollziehen kann, wie der Übergang eigentlich passiert. Und er macht sofort diesen Sprung, ja, indem er sagt, die Masse existiert. Im Grunde ist die Aussage, die Masse existiert nicht, die Masse ist eine Illusion. Sie ist eine Illusion, die entsteht daraus, dass sehr, sehr viele in der gleichen Beziehung stehen, und zwar eine individualpsychologische Beziehung, und zwar in der individualpsychologischen Beziehung zum Führer. Und das sagt eben, das Wort Führer entspricht einem weiter. Das ist 21 hier, muss man nicht vergessen. Und er sagt, dass die Massenpsychologie ist also eine Illusion, eine Masse ist eine Illusion, so etwas wie die Masse existiert im Grunde nicht. Stattdessen existiert eine individuelle psychologische Beziehung, eine individuelle psychologische Beziehung zwischen einem Menschen und seinem Führer. Eine Beziehung, die sich reproduziert, die sich vervielfältigt und durch diese Vervielfältigung die Masse erzeugt. Wie sie sich vervielfältigt, ja, das sage ich Ihnen dann später. Also wie der Mechanismus sonst. Aber das ist sozusagen die absolute entscheidende Wendung, die ja eben dann das Buch über Moses, über Moses erklärt. Das ist so etwas wie ein Volk oder eine Masse, ist nicht primär, sondern sekundär, als eben Effekt der Reproduktion einer psychologischen Bindung des Einzelnen an den Führer. Und dann fragt er sich, von welcher Natur diese Bindung eigentlich sein soll. Und kommt zu merkwürdigen, auf den ersten Blick, Ergebnissen. Nämlich, er benutzt ja schon diese Figur der Regression, also der primären Regression zum Ursprung, die ja jenseits des Lustprinzips formuliert worden ist, und sagt, dass die primäre Beziehung zum anderen ist die Beziehung zum Vater. Und das ist die Identifikation. Die sekundäre Beziehung ist die Beziehung zur Mutter als Objekt. Und so haben wir zwei primäre Beziehungen. Eine Identifikation, das heißt, der Mensch will so sein, will sich mimetisch, und der Mensch verhält sich mimetisch zum Vater. Also der Junge verhält sich mimetisch zum Vater. Und diese Mimesis, diese Identifikation ist ja ursprünglich, die mimetische Verhältnis ist ursprünglich und bildet sogenanntes Ich-Ideal. Das heißt, der Vater ist das, was sozusagen wiederholt wird im Akt der Identifikation. Wobei man auch eine gewisse Distanz zwischen Vater und sich doch feststellt. Und diese Distanz macht den Unterschied zwischen Ich und Ich-Ideal. Ja, Ich-Ideal ist das, was ich sozusagen abbilden will, und Ich ist das, was ich tatsächlich bin, als derjenige, der das will. Als zweite Beziehung ist die Beziehung zur Mutter. Das ist eine sexuelle Beziehung, sexuelle Natur. Das heißt eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Diese Subjekt-Objekt-Beziehung kommt als zweite und kommt dann in einen Konflikt, und das ist der ödipale Konflikt. Ja? Das heißt, auf der einen Seite ist mein Verhältnis zum Vater ein mimetisches Verhältnis. Auf der anderen Seite ist er für mich ein Rivale und ich will den Vater beseitigen. Wo liegt der Unterschied zum früheren Modell? Der Unterschied liegt darin, dass man sich von der Zensur abkoppelt. Das heißt, wenn man, was auch immer Freud sagt, das stimmt nicht. Also früher war es immer so, dass die primäre Beziehung war die Verliebtheit in die Mutter. Und dann, der Vater wurde entdeckt als Träger des Gesetzes, der nicht erlaubt, sozusagen die Mutter zu besitzen. Das heißt, das Verhältnis zum Vater war immer sekundär und immer feindlich von Anfang an. Und der Vater war der Träger der kulturellen Norm. Das ist eine Figur, die man auch bei Lacan findet. Ja. Nom de Père ist sozusagen Nom de Père, das heißt der Name des Vaters, aber gleichzeitig klingt wie Nom de Père, das heißt die Absage, die sozusagen vom Vater erteilt wird. Der Vater sagt sozusagen Nein zum Wunsch, sozusagen die Mutter zu besitzen, und dieses Nein ist gleichzeitig der Nom, das heißt, das ist sein Name. Dieses Nein ist der Name des Vaters sozusagen. Und, der Vater ist derjenige, der Nein sagt. Ja. Und in diesem Sinne sozusagen dieses Gesetz trägt, die Kultur trägt. Also eine Absage. Das ist jetzt im zweiten Gang nicht mehr der Fall, sondern es kommt zunächst einmal eine Identifizierung mit dem Vater, dann erst die Liebe zur Mutter und dann erst. Und das bedeutet, dass man im Grunde sich selbst Nein sagt. Ja, nicht wahr? Es ist nicht mehr, das ist der Erscheinende im Grunde, wenn, ja, es ist nicht mehr das äußere Gesetz, es ist nicht mehr die Zensur, der Vertreter, irdische Vertreter der Vater, der reale leibliche Vater ist, nicht die Institution, sondern es handelt sich um einen Kampf zweier Bindungen, zweier Ausrichtungen der libidinösen Energie innerhalb einer libidinösen Ökonomie. Und das bedeutet, Ökonomie der Kräfte, und das bedeutet eben, dass diese Zensur eingeholt wird, integriert wird, als ein dynamisches Prinzip in diese Ökonomie sein. Nun ist es so, dann bekommen wir ein Modell, bei dem der Staat zwei Elemente, also ich und Libido, also das sind bewusster, jetzt drei Elemente haben. Über ich oder ich ideal. Das ist eben dieses Prinzip der Identifikation, Objektwahl, wie Freud sagt, also Ausrichtung auf die Mutter, und dann als Effekt der Streit zwischen diesen zwei Kräften, die Entstehung dessen Bewussten, also der nicht realisierten, sublimierten Wünsche. Es gibt also zwei Möglichkeiten für einen Direktwunsch, also Wunsch, sexuell das Objekt zu besitzen. Und wenn dieser Wunsch gehemmt wird, und zwar gehemmt durch das Ich-Ideal, nicht durch das Ich-Ideal, durch diese Streit, dann dieser Rest der Energien bilden die Masse. Also die Reproduktion dieses Verhältnis zum Führer, der den Vater im Grunde ersetzt, dieser Rest Energie schafft die Masse. Wir haben also sehr komplizierte Mechanismen. Wenn ich einen Führer für mich wähle, dann ist das auf der einen Seite ein Vaterersatz und ich identifiziere mich mit dem Führer. Ich will also so sein, wie der Führer selbst ist. Ich imitiere ihn. Auf der anderen Seite, ich bin in ihn verliebt, weil ich ihn gewählt habe, wie man das Objekt seiner Liebe wählt. Ja, er ist also auf der einen Seite Investitionsobjekt und auf der anderen Seite Objekt meiner Liebesbeziehung. Das heißt, er ist für mich Vater und Mutter gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad. Ja? So, der Führer ist Vater und Mutter. Und ich kann aber ihn zwar initiieren, bis zu einem gewissen Grad, auch wenn er frustriert bin, aber ich kann ihn nicht besitzen. Und dieser Rest der Energie erzeugt die Masse. Und zwar durch die Mechanismen des Neides. Das heißt, Freud sagt, dass die Kirche, die Armee und alle sonstigen Massenbewegungen entstehen aus dem Fundament des Neides. Und zwar, wenn ich den Führer nicht besitzen kann, sollen es die anderen auch nicht. Und das ist der Grund für die Solidarität mit der anderen. Das ist die Solidarität unter den Frustrierten sozusagen. Und zwar eine solche Solidarität, die gleichzeitig auch verhindert, dass jemand aus der Masse heraustritt und tatsächlich Besitz ergreift. Es ist auch interessant, dass Hitler in der Tat die Tatsache verborgen hat, dass er Freundinnen hatte. Und er hat auch verborgen die Eva Braun Beziehung, hat sie nicht geheiratet. Der Grund dafür ist, wie wir wissen, die Meinung seiner Berater, dass seine Popularität bei den deutschen Frauen sinkt, falls er heiratet. Und das wird sozusagen ein großer Verlust für das Reich. Er musste sozusagen ewige Junggeselle bleiben, damit alle Frauen sozusagen gleichmäßig in ihn verliebt sein könnten. Das ist auch der Fall mit den Akteuren, mit den Schauspielern. Sie verlieren sehr oft ihre Popularität, also sehr bald, wenn sie fest gebunden sind. Sie müssen entweder ihre Partner ständig wechseln oder überhaupt als Junggeselle gelten. Dann sind sie sozusagen potenziell für alle Verräterinnen offen und Freud eben sagt, dass sozusagen die entstehende Masse ist sehr einfach zu verfolgen am Beispiel der Frauen, die einen Sänger oder einen Schauspieler verehren. Auf der einen Seite verehren sie ihn gleichzeitig und zusammen und helfen sich auch gegenseitig, ihn sozusagen ausfindig zu machen sozusagen und ihn auch zu bejubeln. Und auf der anderen Seite intrigieren gegeneinander ständig, damit einer nicht näher zu ihm kommt als die andere. Und dieser Neidmechanismus ist sozusagen das Modell für Esprit de Corps. Esprit de Corps, also die Solidarität, also Zusammenhalt einer Institution, gründet sich auf einer Äquidistanz der Masse von der Führung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine persönliche Bindung, jedes Einzelnen an den Führer, eine persönliche Bindung, die dermaßen stark ist, weil sie die Bindung zum Vater und zur Mutter vereint in der Figur eines gewählten Vaters. Ja, in diesem Sinne ist es Imitationsobjekt, Institutionsobjekt und Liebesobjekt gleichzeitig. Und da bringt ein schönes Beispiel, das im Grunde sich wiederholt in Moses und Monotheismus Freud. Und das sagt, dass ein kleines Kind hat sein Kätzchen sehr geliebt und dieses Kätzchen ist gestorben und dieses Kind hat angefangen nur sozusagen zu miauen und auf dem Boden zu essen und so weiter.